Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Bei mir ist nicht nur Andreas Schiemens, sondern auch ein weiterer Gast. Andreas, wen haben wir uns heute eingeladen?
Oh, wir haben heute Florian Klinko bei uns, der uns ganz viel über Steine und Menschen wahrscheinlich erzählen wird, denn er ist bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Hallo Florian, herzlich willkommen.
Hallo Jörg, hallo Andreas, ich freue mich sehr über die Einladung.
Schön, ja, dass wir uns auch.
Da wir dich ja schon seit einiger Zeit kennen, der Jörg und ich, aber vielleicht gibt es die eine oder andere Hörerin, die noch gar nicht so viel von dir und deiner oder der Stiftung weiß, für die du arbeitest, Florian. Magst du uns mal mit 3, 4 Sätzen beschreiben, wer du bist?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin seit Januar 2018 für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz tätig. Bin dort tätig als Abteilungsleiter für den Bereich des Förderer-Services und diesem Förderer-Service unterliegt ein großer Teil, sehr großer Teil, der überwiegende Teil des Fundraisings. Und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hört sich an wie eine staatliche Organisation, ist aber eine private Organisation und kümmert sich als größte Bürgerbewegung, Bürgerinitiative eben um das Thema Denkmalschutz, um den Erhalt der deutschen Baukultur.
Und bevor wir fachlich einsteigen, du sagst, seit 2018 bist du bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Du hast sicherlich ein Leben davor gehabt. Wie sah das aus?
Ich habe vorher sehr viele Jahre lang im Vertrieb gearbeitet, davor im Veranstaltungsmanagement und ganz ursprünglich bin ich gelernter Hotelfachmann. Ich habe bei Steigenberger, im Mutterhaus von Steigenberger in Frankfurt gelernt, habe also damals schon das Thema Tradition mit meinen beruflichen Anfängen aufgesogen und auch das Thema Service natürlich, was auch heute noch großes Thema bei mir im Beruflichen ist. Und auch das Vertriebsthema kommt mir an der Stelle sehr zugute, was mich viele Jahre lang in meinem Berufsleben begleitet hat. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich gemerkt habe, dass mich Vertriebserfolge, Zahlen, Mehrverkäufe nicht mehr getriggert haben, nicht mehr zufriedengestellt haben. Und ich mich gefragt habe, irgendwas muss ich anders machen. Und das habe ich auch zum Teil auf der Arbeit reflektiert und habe gemerkt, dass die anderen damit überhaupt nichts anfangen konnten. Das hat mich nochmal mehr unterstützt, weil ich gemerkt habe, ich bin ja total falsch mittlerweile und habe dann die gemeinnützige Welt entdeckt und habe diese Stelle ausfindig gemacht, die ich heute verantworten darf. Und da freue ich mich sehr drüber, dass das so ist, weil das war eine sehr gute Wahl.
Prima, Florian, da freuen wir uns auch sehr drüber und du bist ja auch richtig, ja, hier bist du nicht falsch, aber wir haben ja noch ein aktuelles Thema so ein bisschen vor der Brust, das wir auch gerne mit dir diskutieren wollen, Andreas, nämlich die aktuellen Spendenmarktzahlen und nun sagt die aktuelle Pressemitteilung, alles toll, Spenden gestiegen, aber in Wahrheit, und ich glaube, das ist auch deine These, wenn man das alles so ein bisschen auch inflationsbereinigt sieht, dann sieht man die Spenden halt gerade, aber es werden immer weniger Spender, oder? Spender und Spenderinnen. Wie ist da deine These zu, Andreas?
Naja, grundsätzlich, Jörg, das weißt du und wahrscheinlich die einen oder anderen, die unseren Podcast hören auch. Ich neige ja zu grenzenlosem Optimismus und finde es ja auch immer toll, wenn ich gute Botschaften vor mir habe. Allerdings, wenn man sich jetzt die Zahlen so anschaut und aktuell sind es ja auch die Zahlen von der Bilanz des Helfens, die veröffentlicht wurden, sage ich mal, das würde sogar mein Optimismus, stellt das ziemlich in den kalten Keller. Weil wir haben, als ich mit dem Fundraising aktiv angefangen habe, hatten wir eine Spendenquote von über 50%. Das heißt, jeder zweite Mensch in Deutschland über 16 hat gespendet. Jetzt haben wir eine Quote von 25%. Also wir haben es in diesen 20 Jahren halbiert. Das ist erstmal eine große Katastrophe, weil das bedeutet, dass nur noch ein Viertel der Menschen in Deutschland überhaupt bereit sind, sich solidarisch zu erklären und sich mit ihrem Geld einzubringen. Das ist die eine schlechte Nachricht. Die zweite schlechte Nachricht, Jörg, ist, dass wir bei 5,1 Milliarden Euro liegen. Das ist eine Steigerung zu dem Ergebnis des Vorjahres, das ist richtig, aber es ist, wenn wir die Inflation abrechnen, natürlich überhaupt gar keine Steigerung, Und schauen wir auf die Zahlen davor, ist es der kontinuierliche Untergang des Fundraising-Volumens. Und ich glaube, dass wir jetzt die 5 noch haben, das ist, glaube ich, auch eher ein Glücksfall. Ich glaube, dass wir uns wie im letzten Jahr auf eine 4 vor dem Komma nachhaltig einstellen müssen.
Florian, wie siehst du das? Ist das bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auch so gewesen im letzten Jahr? Also im Grunde sinkt alles und vor allen Dingen auch die Zahlen der Spenderinnen und Spender?
Also erstmal freue ich mich über einen Zuwachs im Bereich der Denkmalpflege. Wenn ich mir die aktuellen Zahlen angucke, das finde ich super. Aber ich sehe es ähnlich wie Andreas, dass nur noch jeder vierte spendet, macht wirklich Sorge, weil das ja auch ein Ausdruck der gesellschaftlichen Verfassung ist. Was mich auch noch aufgeschreckt hat, war das Thema Nichtspender. Also die Gründe, warum jemand nicht spendet. Und das sind Zweifel an Transparenz und Effektivität. Und ich glaube, dass das für uns als Branche ein ganz toller Hebel ist, den wir selbst bedienen können, wo wir selber was verändern können, nämlich mehr kommunizieren können, um möglicherweise doch noch Menschen zu erreichen und die 25% vielleicht nach oben zu schrauben. Für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kann ich sagen, ist es so, ja, wir merken das auch, dass uns jedes Jahr weniger Menschen spenden. Wir profitieren von einer großen Spenderschaft, die im Kleinspendenbereich tätig ist und uns unterstützt. Und wir profitieren sehr stark von wenigen Großspendern, die geringeren Anzahlen der Spenden eben monetär wieder aufwiegt und aufwertet. Und so konnten wir in den letzten 5 Jahren unser Spendenergebnisse stetig steigern.
Da seid ihr eine der löblichen Ausnahmen, beziehungsweise wenn man ehrlich draufschaut, Jörg, glaube ich auch, dass es bei den großen NGOs, die tatsächlich überdurchschnittliche Spendenerträge im Jahr realisieren, ähnlich ist wie bei der Stiftung, bei dir, Florian. Wobei ich glaube tatsächlich, auch das ist mir immer wieder aufgefallen, ihr habt ja so einen ganz besonderen Spirit, wie ihr mit euren Spenderinnen und Spendern umgeht. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren mich mal mit dem Thema der Fremdlisten beschäftigt habe, der Fremdlisten-Mailing. Das heißt, für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht mailing-affin sind, wenn man kauft Adressen dazu, schreibt die an. Das ist so eine Art Kaltakquise. Und es war in der Zeit überhaupt nicht üblich, dass das eine Kostendeckung hatte. Mit Ausnahme, Florian, bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Und dann haben wir uns mal die Briefe angeschaut und haben festgestellt, dass sie in der Optik sich gar nicht so sehr unterscheiden von World Vision oder Plan oder Rotes Kreuz oder meine alte Organisation Johanniter, aber im Ton. Weil der Ton war wirklich komplett zentriert auf die Leserinnen und Leser dieses Briefes. Also eine sehr klare Zuwendung zu Menschen. Man konnte herauslesen, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz geht es in erster Linie um die Menschen und erst in der zweiten Linie um das Geld. Florian, du warst damals, glaube ich, auch schon bei der Stiftung. Ist das eine richtige Analyse von mir? Und ist es heute immer noch so?
Erstmal danke für das Kompliment. Ich muss ein bisschen Wasser in den Wein schütten, denn diese von dir angesprochenen Kaltlisten, die waren mal recht erfolgreich, aber auch das nimmt über die letzten Jahre gesehen stetig ab. Tatsächlich ist es so, dass wir die meisten Neuspender gewinnen über das Thema Anlassspenden.
Also ich habe jetzt gehört Anlassspenden.
Genau.
Florian.
War auch gesagt. Wie läuft das bei euch, Florian?
Also dann nur für mich zur Einordnung. Anlassspende ist, meine Schwiegermutter feiert ihren 80. Geburtstag und lädt alle anderen ein, statt Blumen und Bücher eine Spende für eine Organisation, die sie aussucht. Das ist das, was du unter Anlassspende meinst.
Genau.
Und Jörg, das andere war, es war in der Vergangenheit für alle Organisationen fast unmöglich, diese AnlassspenderInnen zu normalen Spendern zu machen. Deshalb bin ich hier so verwundert, weil okay. In meiner Welt ist das tatsächlich selten erfolgreich gewesen. Und deshalb, Florian.
Aber das ist immer schon ein Instrument, glaube ich, gewesen, Florian, ne? Dass ihr sehr erfolgreich bedient habt, wenn ich mich recht entsinne. Ist das richtig?
Ja, das ist natürlich ein Instrument, was sehr personalintensiv ist. Es hat einen recht großen organisatorischen Aufwand. Aber es gelingt uns immer mehr, diese Neuspender, die wir über Anlassspenden gewinnen, dann auch an uns zu binden. Und es liegt ja auch nahe, denn die Leute, die ich zu meinem Geburtstag einlade, die haben ja, das sind ja Freunde oder Bekannte, und sehr häufig haben die gemeinsame Interessen. Und dann kann ich natürlich in so einem Moment sehr gut Werbung für die Organisation machen, die mir am Herzen liegt. Und unsere Aufgabe ist es dann, wenn wir die Leute gewonnen haben, sie an uns zu binden, indem wir ihnen unser Stiftungsmagazin schicken, indem wir ihnen nach wenigen Tagen einen Dank schicken, indem wir ihnen ein Weihnachtsmailing schicken und so weiter und so fort. So die klassischen Instrumente, die man da nutzen kann. Und da gelingt es uns tatsächlich, Großspender rauszuentwickeln oder Treuhandstifter rauszuentwickeln oder aber auch Testamente in den letzten 10 Jahren.
Gib uns doch nochmal so einen kleinen Einblick. Welche Altersgruppen dominieren aktuell eure Spenderbasis? Und beobachtest du da bei euch eher eine Überalterung, weil es ja traditionell, ne, Steine bewahren und so? Oder gibt es bei euch auch einen erfolgreichen Zuwachs an jüngeren Spenderinnen und Spendern?
Also unsere Spenderschaft geht los, würde ich sagen, so ab Mitte 50 bis ins hohe Alter. Und bei den Zuwachs an jungen Spendern, ich weiß nicht, an welche Altersgruppe du jetzt denkst, aber ich würde jetzt mal sagen, so vielleicht ab 20, 25, 30, Anfang 30,
ja,
ist bei uns wirklich marginal. Okay. Das sind ganz wenige. Aber was wir in der Altersgruppe versuchen, ist, die Leute an das Thema heranzuführen. Durch unsere Jugendbauhütten zum Beispiel, wo man ein freiwillig soziales Jahr absolvieren kann, oder über Schulprogramme, die wir anbieten, oder andere Dinge.
Erzähl noch mal ganz kurz was zu den Jugendbauhütten. Das ist ja, glaube ich, ein einzigartiges Projekt in der Form, oder?
Ja, die Jugendbauhütten, wir haben 16 Stück von diesen Jugendbauhütten in Deutschland verteilt. In dieser Jugendbauhütte habe ich die Möglichkeit, als Jugendlicher nach dem Abitur mein freiwillig soziales Jahr zu verbringen. Eben in der Denkmalpflege, und jede Jugendbauhütte besteht aus einem Anleiter und aus, ich sag mal, 5 bis 8 Jugendlichen, die vor Ort meistens wohnen in einer Unterkunft, die wir zur Verfügung stellen, und dort vor Ort an unterschiedlichen Projekten eben unterschiedliche Techniken, Herangehensweisen des Denkmalschutzes lernen oder des Handwerkes an sich. Und neben der Heranführung der Jugendlichen an unser Thema gelingt es uns damit auch, Jugendliche an das Thema Handwerk an sich heranzuführen oder an das Thema Restaurierung. Und wir haben dann eine sehr interessante Quote, das sind ungefähr 75% der Absolventen dieser Jugendbauhütten, die dem Thema erhalten bleiben, entweder in Form einer Ausbildung im handwerklichen Bereich oder in Form eines Studiums Architektur, Restaurierung oder Ähnliches.
Und ihr seid auch im Ahrtal, glaube ich, mit den Jugendbauhütten unterwegs, ne? Oder verwechsel ich da was?
Wir sind bis heute im Ahrtal unterwegs, genau, ja. Mit einer mobilen Jugendbauhütte, die da tätig ist. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind wir so die letzten an Gemeinnützigen, die noch da unterwegs sind und sichtbar sind. Und ja, wir helfen immer noch dort, wo Hilfe benötigt wird, und machen jetzt auch in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge das Jugendbauhütten-Camp dort. Da sind wir 2 Wochen vor Ort mit einem großen Zeltlager und mit insgesamt über 300 Jugendlichen, die 2 Wochen lang an 10 bis 18 Einsatzstellen tätig sind und dann auch sichtbar sind.
Wenn ich das richtig verstehe, Florian, ist das Interesse der jungen Menschen an den Jugendbauhütten unter anderem auch, dass sie handwerklich, körperlich etwas tun können. Gibt es bei dieser Generation auch, ähnlich wie es das bei den Älteren, also meine Generation ist, so ein geschichtliches Interesse? Weil Denkmalschutz hat ja ganz viel auch mit Vergangenheit, natürlich fast ausschließlich zu tun, weil es sind ja Denkmäler, aber auch mit Reflexion der Geschichte. Wie ist da das Verhältnis der jungen Menschen?
Das hat sehr viel auch mit geschichtlichem Wissensdurst, sage ich mal, zu tun, auch mit dem Erleben von Geschichte, und aber auch sehr viel mit Interesse für Kunst, weil das ja häufig auch historische kleine alte Kirchen sind, wo historische Gemälde oder Ähnliches restauriert werden muss. Also das mischt sich sehr gut, Kunst und Geschichte.
Und es ist natürlich klug, gerade jüngere Menschen schon zum Thema hinzuführen, weil du sie natürlich später, wenn sie in die finanzielle Situation kommen, auch spenden zu können, auch dann für das Thema ein offenes Ohr und ein offenes Portemonnaie haben.
Genau,
das versprechen wir uns. Aber nur, dass ich das richtig verstehe, genau. Aber da sagst du, da hapert es noch ein bisschen, ne? Also in der Transformation im Grunde, was eure jüngeren Spender angeht.
Ja, aber ich glaube, dass das relativ normal ist. Also zwischen 20 und 30 oder Anfang 30 liegen einem möglicherweise humanitäre Zwecke nochmal näher vielleicht am Herzen, um zu spenden, oder vielleicht auch Tierschutzzwecke als vielleicht kulturelle Zwecke. Dazu kommt natürlich, dass man deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, was man mal eben spenden kann, weil man ja selber erstmal dabei ist, sein eigenes Leben aufzubauen und auf die Reihe zu kriegen und vielleicht für große Ziele spart. Von daher, glaube ich, ist das der normale Weg, dass die Leute uns in gehobenem Alter entdecken,
ja, reifem Alter. Ich finde es bei der Auswertung, bei der Bilanz des Helfens spannend, dass in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen eine Steigerung von 27% ist. Und das Zweite ist tatsächlich, dass die im Durchschnitt 374 Euro im Jahr spenden. Das ist quasi deutlich mehr als die 60- bis 69-Jährigen und etwas weniger als die über 70-Jährigen. Und das ist sehr erstaunlich, dass, obwohl das ja Menschen sind, die noch nicht so richtig in der Karriere sind oder gerade auf dem Weg dahin, eine so hohe Durchschnittsspende auch leisten. Wie schätzt du das, Florian, bei dir insgesamt ein mit den Durchschnittsspenden? Denn wir haben ja, wenn wir uns die Marktzahlen nochmal anschauen, wissen wir, dass im Durchschnitt siebenmal im Jahr 43 Euro gespendet wird. Ich vermute, dass eure Durchschnittsspenden deutlich höher sind.
Genau, unsere Durchschnittsspende ist jenseits der 60 Euro. Die ist deutlich höher und die Frequenz mit 6 Spenden pro Jahr oder 7 Spenden pro Jahr ist sehr unterschiedlich. Also da kann man auch nicht alle Spender über einen Kamm scheren. Ich finde solche Analysen und solche Auswertungen, Spendenmonitor oder Bilanz des Helfens, finde ich super Indikatoren, total unterstützende Indikatoren. Am Ende aber, glaube ich, der Fußballer würde sagen, liegt die Wahrheit auf dem Platz. Und müssen wir in unsere Organisation schauen, müssen wir in unsere Spenderschaft schauen, müssen mit den Leuten in Kontakt kommen, müssen uns mit den Leuten austauschen, um festzustellen und zu lernen, was die Menschen von uns erwarten und in welcher Weise sie es von uns erwarten. Und wir müssen genau hinhören auf das Feedback, was wir bekommen. Wir müssen genau hinhören auf Kritik, die wir bekommen, die wir übrigens recht häufig bekommen, entweder per Post oder per E-Mail. Die muss beantwortet werden, damit muss ich auseinandergesetzt werden. Und ich glaube, wenn ich das mache, dann mache ich schon unheimlich viel richtig, weil ich mich eben auf meine Zielgruppe, auf deren Rückmeldung fokussiere und konzentriere.
Kommen wir da mal zurück. Das ist ja genau, du bist hast gesagt Leiter Förderer-Service. Ihr habt auch, wie ich finde, ein einzigartiges Instrument. Ihr betreut die Spender und Spenderinnen ja sehr intensiv. Du hast es gerade gesagt. Also nicht nur Lob, auch Kritik wird entgegengenommen. Ihr hört denen zu, ihr führt lange Gespräche. Du reist auch viel durchs Land und bist mit denen in Kontakt. Jetzt mal ganz konkret, ihr betreut ja eine Zielgruppe, die eben für die Tradition steht, für bestimmte Werte, die aber auch langsam, du hast es gesagt, einem gesegneten Alter entgegengeht. Wie ist das denn mit der nächsten Generation, der Generation der Babyboomer, die ja eigentlich zahlenmäßig eine total, aus Fundraising-Sicht, eine total ergiebige Generation ist? Kriegt ihr die auch mit diesen Themen Tradition zum Beispiel angesprochen oder wie geht ihr davor?
Mit den Themen, glaube ich, kriegen wir sie auf jeden Fall angesprochen. Auch unter den Babyboomern gibt es Leute, die kulturinteressiert sind, die Baukultur interessiert sind, mit Sicherheit. Ich glaube, dass die Babyboomer so angesprochen werden müssen, dass sie mithelfen können, dass sie partizipieren können, dass sie Teil des Ganzen sein können. Ich glaube, dass sie sich überlegen, was sie zum einen mit der Spende bewirken und was sie vielleicht auch davon haben. Und ich glaube, dass das Thema Wertschätzung dem Spender gegenüber mindestens weiterhin genauso wichtig bleibt, auch bei den Babyboomern, wenn es nicht sogar noch zunimmt.
Welche Formate nutzt ihr denn, um Großspendern besondere Wertschätzung entgegenzubringen? Gibt es da exklusive Events, Netzwerke oder eure Betreuung?
Ich würde sagen, es ist eher unsere Betreuung. Wir versuchen ab 500 Euro Einzelspende die Leute anzurufen und uns zu bedanken. Und das zeigt immer wieder, dass die Überraschung am anderen Ende der Leitung sehr, sehr groß ist, natürlich sehr positiv ist. Wir können das natürlich nur machen, wenn wir die Telefonnummer haben, ist klar. Ansonsten sind wir sehr gut darin, Danke zu sagen. Wir sind sehr gut darin, vor allem schnell Danke zu sagen. Mhm. Es dauert wenige Tage, bis der Dankbrief beim Förderer auf dem Tisch ist. Und wenn man sich so in der Branche so umhört, ist das eine Sache, die nicht alltäglich ist. Die Großen kriegen das hin, das ist überhaupt keine Frage. So bei den kleineren Organisationen, und ich teste ja auch und ich versuche ja auch und ich spende auch hier mal bei kleineren Vereinen oder Organisationen, und da merkt man schon, dass dass die einfach personelle Nöte haben und dass es denen häufig schwerfällt, kurzfristig sich zu melden, sich zu bedanken.
Ist das ein Tipp, Andreas, für kleine Organisationen?
Ja, ich würde gerne raushören, Florian, wie sagt man richtig Danke?
Ja, indem ich, wie ich gesagt habe, entweder anruft oder indem man einen freundlichen Brief dazu schreibt. Und am besten nicht immer den gleichen Brief, sondern wir schreiben tatsächlich jeden Monat einen neuen Dankbrief.
Also ich glaube tatsächlich, Jörg, diese Einfachheit, was Florian gesagt hat, es klingt ja wie so eine Selbstverständlichkeit. Also ich bekomme eine Spende und ich sag dafür Danke. Das lernt man, glaube ich, schon beim 1x1 auf der Fundraising-Akademie. Und trotzdem, ich glaube, Florian hat in seiner Betrachtung auch recht, machen das relativ wenige. Das muss man wirklich sagen. Also viele der SpenderInnen, mit denen ich auch so zu tun habe, auch gerade bei denen, die vielleicht auch deutlich über den 43 Euro in der Einzelspende liegen, gibt es eigentlich keine wirklich gute Dankstrategien. Also bei vielen Organisationen kann man sich wirklich so denken, und auch wir spenden ja häufig ja auch mal im Namen von unseren Stiftern Geld. Da würde ich sagen, da ist wirklich Luft nach oben. Und Florian, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass ihr aus meiner Sicht, und das hast du ja bestätigt, eure spendenden Personen anders im Blick habt als viele andere. Woran liegt das? Hast du das aus dem Hotel mitgebracht oder hast du das in der Organisation schon vorgefunden, so diese besondere Wertschätzung?
Ich würde sagen, das ist etabliert in der Stiftung seit vielen, vielen, vielen Jahren. Gibt die Stiftung jetzt 40 Jahre, und einen sehr großen Teil dieser Zeit hat einer unserer Vorstände, der Herr Dr. Skudelny, als Abteilungsleiter des Förderer-Services die Abteilung geführt und hat diese Denke und dieses Wertschätzungsleben, sage ich mal, dort eingepflanzt, sehr erfolgreich dort eingepflanzt und etabliert. Und ich habe ein großartiges Team und das ist auch ein großer, glaube ich, eines der Geheimnisse unseres Erfolges, ein großes Team, was sehr langjährig in der Stiftung ist und was sehr viele Förderer kennt, persönlich kennt, entweder vom Telefon oder von persönlichen Begegnungen. Und Das ist einfach
unbezahlbar. Absolut, genau. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wenn mal irgendwann jemand von einer anderen Organisation wechselt, in Bonn gibt es ja noch die eine oder andere, da ist das ja sicherlich erstmal eine große Umstellung, wenn man dann so arbeiten muss wie bei euch. Aber ich finde es spannend, du hast gerade gesagt, auch persönliche Begegnung. Das heißt, du gehst auch zu SpenderInnen und besuchst sie?
Ich ja, aber auch die Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein ganz entscheidender Teil unserer Arbeit. Wir machen aber auch, weil wir natürlich nicht jeden besuchen können, versuchen wir die Leute aber auch auf Veranstaltungen zu treffen. Machen Netzwerkveranstaltungen oder Spenderveranstaltungen, Begegnungsveranstaltungen. Entweder im Rahmen von klassischen Konzerten zum Beispiel. Wir haben seit über 30 Jahren eine erfolgreiche Kooperation mit dem Deutschlandfunk, wo wir jedes Jahr 5 Benefizkonzerte machen und wo wir immer Spender einladen. Oder wir haben seit einigen Jahren eine Wanderausstellung, wo wir auch zu Beginn in dem Ort, wo sie dann eben neu aufgebaut wurde, eine Vernissage machen und auch Förderer einladen, um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und das wird super gut angenommen, und uns hilft es natürlich sehr beim Fundraising, beim Verstehen des Förderers, was die Erwartung des Förderers ist. Und auf der anderen Seite freuen sich die Leute immer sehr, auch mal ein Gesicht zur Stiftung zu bekommen.
Veranstaltungen machen viele, Florian. Ich will noch mal auf die Besuche zurück. Ich habe nicht den Eindruck, dass die FundraiserInnen bei den GroßspenderInnen Schlange stehen, wenn es um Besuche geht. Das heißt, wie wichtig ist es euch auch tatsächlich, bei Ihnen daheim im Wohnzimmer zu sitzen oder wenn es ein Unternehmer ist im Büro? Wie wichtig ist diese Rolle des persönlichen, individuellen Austausches?
Ich glaube, sobald es in ein größeres Engagement geht, also in Richtung Großspende geht, ist es total wichtig, in den persönlichen Austausch zu gehen, um sich miteinander abzustimmen oder um aus Projekten zu berichten oder um über die Arbeit zu berichten oder um einfach auch Vertrauen zu schaffen, entweder in die eigene Person oder in die Organisation. Aber wie gesagt, wir können das natürlich nur bei einer begrenzten Anzahl von Förderern machen. Wo du es gerade ansprichst, wir sind relativ erfolgreich, was den Bereich der testamentarischen Zuwendungen angeht. Und auch da ist es zum Beispiel ja so, dass man sich überlegen muss, habe ich jetzt ein Testamentsversprechen einwerben können, dann ist die Arbeit ja nicht beendet. Also dann kann ich mich ja nicht zurücklehnen und sagen, so super, jetzt habe ich das Testament in der Schublade, jetzt müssen wir nur noch abwarten, sondern ich muss ja mit den Leuten im Gespräch bleiben. Und ich muss ja den guten Eindruck, den ich möglicherweise hinterlassen habe oder den die Organisation hinterlassen hat, den muss ich ja stetig bestätigen. Und das, glaube ich, fällt vielen Organisationen schwer, ganz einfach, weil sie die Kapazitäten personeller Art kaum haben.
Florian, nun hast du es angesprochen, ihr seid eine große Organisation, ihr habt sehr viele Kanäle, ihr habt das Magazin Monumente, ihr habt die Events, die Wanderausstellung, ihr sprecht die Leute an über Mailings, per Telefon. Welche Fundraising-Kanäle sind denn aktuell bei euch die erfolgreichsten?
Also das ist seit Corona sind das tatsächlich wieder die Anlassspenden.
Oh, also eben nicht nur für die Neuspender, sondern auch generell.
Auch generell, ja. Und es ist auf jeden Fall der Großspenderbereich und es ist deutlich abzulesen, dass deutlich mehr Projektspenden fließen als allgemeine Spenden.
Das ist ja auch was, Andreas, was die Bilanz des Helfens nicht so richtig, sondern nur zwischen den Zeilen so ein bisschen rauslesbar macht, oder?
Ja, ich finde es tatsächlich spannend, auch Florian, wenn du sagst, die Projektspenden sind stärker. Ich habe das tatsächlich auch die Tage häufiger gehört, dass es immer wieder dieser Trend zur Projektspende geht, also weg von der freien Spende. Und gleichzeitig höre ich von Gebenden, dass sie lieber aber auch projektunabhängig geben wollen. Offensichtlich scheint es da so ein Spannungsverhältnis zu geben. Die Frage ist natürlich, Florian, hast du eine Idee, warum sich die Menschen wieder mehr auf die Projektspende fokussieren?
Ja, weil sie natürlich sehen, was sie bewirken und was sie tun. Und dann kommen wir wieder zu der Frage von eben den Babyboomern, wie man die gewinnen kann eben in Form von Partizipation. Und das kann ich eben zeigen, wenn ich jetzt 5.000 Euro in die Fassade stecke hier von dem Haus, vor dem ich stehe, dann sehe ich ein, zwei Jahre später, was passiert ist und sehe, dass da drin irgendwo meine 5.000 Euro stecken. Und das gibt natürlich eine Form von Zufriedenheit. Und dann macht es Spaß zu spenden und dann geht man möglicherweise bei einem anderen Projekt wieder, bevor man dann irgendwann so viel Vertrauen in die Organisation gewonnen hat, dass man in weiteren Gesprächen, wenn man sie gut betreut und mit ihnen gemeinsam am Tisch sitzt, dass man sie dann davon überzeugen kann, doch vielleicht auch mal eine allgemeine Spende zu tätigen, weil die Leute, die das planen und durchführen und das buchen, zum Beispiel auch in der Stiftung, die müssen ja auch alle irgendwie finanziert werden.
Wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich habe noch eine Frage in die Zukunft. Was glaubst du, sind die nächsten wichtigen Herausforderungen, denen sich auch der Spendenmarkt insgesamt stellen muss in den nächsten Jahren?
Ich glaube, dass die große Herausforderung, momentan sieht es ja so aus, als wäre die große Herausforderung die politische Situation. Das ist ja nicht ganz so erfreulich. Und ansonsten wird es mit Sicherheit das Thema Digitalisierung, KI sein? Inwieweit kann mir die Automatisierung, die künstliche Intelligenz vielleicht dabei helfen, noch bessere Analysen zu machen? Aber
ja, und du hast es ja schon gesagt, für die unterschiedlichen Dankesbriefe, oder? Kann man die doch auch einsetzen?
Gut, das kann man sicherlich tun. Ich würde das nicht empfehlen. Ich bin jemand, dem das Thema Haltung, Moral, Ethik sehr am Herzen liegt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann einen Dankesbrief mit einer KI generieren werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwann meine handgeschriebenen Geburtstagskarten oder Weihnachtskarten schreiben zu lassen von der künstlichen Intelligenz, mit Sicherheit nicht. Für uns, wenn ich für uns in die nächsten Jahre gucke, dann habe ich groß oben auf der Liste stehen institutionelle Spender, die wir angehen. Und ich schaue ein bisschen Richtung Westen.
Was heißt das? Das musst du nochmal konkretisieren. Was sind institutionelle Spender für euch, für so eine große Organisation, wie ihr es seid?
Family Offices oder eben andere Stiftungen, Banken, Bankinstitute oder andere kleinere private Stiftungen, die eben das Thema Denkmalschutz im Satzungszweck haben, und wo wir festgestellt haben, seit der Ahrtal-Katastrophe, dass verstärkt institutionelle Spender und Spenden eben auf uns zukamen und uns zukamen. Und das hat uns veranlasst, da mal genauer hinzuschauen. Und wir haben großes Potenzial entdeckt, und deswegen gehen wir das seit einigen Monaten verstärkt an.
Wobei es auch im Norden und im Süden Family Offices gibt, nicht nur im Westen, Flo.
Ja, habe ich mich jetzt missverständlich ausgedrückt.
Nein, du hast gesagt, also du hast da Richtung Westen.
In den Westen.
Wir gucken in den Westen, wir gucken nach Amerika.
Ja. Ach, okay.
Wir gucken weit in den Westen.
Ja, okay, das ist sehr weit, ja.
Auch interessant. In den Wilden Westen. Ich habe aber noch, da muss ich noch mal rein. Du hast es am Anfang gesagt, eben am Ende noch mal angedeutet. Wir haben 55%, wenn ich das richtig sehe, haben Zweifel an der Transparenz und Effektivität von Wohlfahrtsorganisationen. Wir hören ja aus der Politik auch gerade so ein NPO-Bashing. Also da gibt es ja auch Vorbehalte. Und offensichtlich ist es so, dass viele, viele Menschen entweder den gemeinnützigen Organisationen nicht das notwendige Vertrauen entgegenbringen oder an ihrer Effektivität zweifeln. Also letztendlich ist das für viele so eine Blackbox. Das macht mir natürlich große Kopfschmerzen, wenn tatsächlich ein so hoher Anteil an Menschen an der Zivilgesellschaft zweifelt. Was glaubst du, Florian, und ich glaube, Jörg, das kann dann wirklich die letzte Frage sein, was glaubst du, müssen Organisationen tun, um Vertrauen sich erarbeiten zu können?
Transparenz und Kommunikation. Zu den Leuten gehen, sich Gesprächen stellen, auf Beschwerden reagieren, Beschwerden ernst nehmen, E-Mails nicht versanden lassen, Briefe nicht versanden lassen, sondern sich damit auseinandersetzen und den Leuten antworten. Es kommt nicht darauf an, dass die Leute nach 1-2 Tagen eine Reaktion bekommen, es kommt darauf an, dass die Leute eine fundierte Reaktion bekommen. Und das wird sehr geschätzt. Das sage ich einfach aus Erfahrung, weil wir feststellen, dass es so ist. Und das müssten wir noch im größeren Stile machen. Also wenn ich mir angucke, was das Handwerk für eine Image-Kampagne macht, fürs Fundraising oder für NGOs, könnte es eine ähnliche Kampagne auch geben. Das wäre vielleicht mal eine Überlegung.
Das ist eine sehr schöne Idee und ein sehr schönes Schlusswort, lieber Florian. Schön, schön, dass du da warst, und wir freuen uns sehr. Wir werden das begleiten, ne, Andreas, und verfolgen natürlich auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, und ich bin sehr gespannt, wie wir über die nächste Spendenmarktbilanz dann hier wieder diskutieren. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch von uns. Wir haben ja bei dir gelernt, wie wichtig ein aufrichtiger, herzlicher Dank ist. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Dankeschön. Macht's gut.
Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.